ARD. Contentwarnung. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast wahre Verbrechen und Kriminalfälle thematisiert und Schilderungen von Gewalt und Sex enthält. Das kann für einige von euch belastend sein. Dieser Podcast ist auf keinen Fall für Kinderohren geeignet.
Bayern 3, True Crime. True Crime. Unter Verdacht. Ein Podcast von Bayern 3.
Ich starrte sie an. Schließlich zog ich sie an beiden Händen zu mir und küsste sie. Ein letztes Mal.
Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
Der Mikro hängt aber ganz schön weit unten. Will ich noch ein bisschen weiter hoch machen?
Nicht nur das Mikro. Ja.
Danke für die Details. Bevor mir Alex jetzt weitere intime Details aus seinem Leben erzählt, sagen wir, wie sagen wir denn heute? Ahoi, 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 oder?
Ahoi, ahoi, ahoi.
Anstatt hello, hello, hello. Ahoi, ahoi, ahoi.
Und leinenlos.
Ja, sozusagen. Alex wieder an meiner Seite heute, mein True Crime Kapitän und Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens.
Ja, mal sehen, wo die Reise heute hingeht mit mir, liebe Jackie. Denn du weißt ja, statistisch gesehen sind Urlaubsreisen der häufigste Auslöser für die meisten Trennungen.
Ja, auch immer kurz vor Weihnachten, ne? Ist auch immer der Trennungsmonat. Also Dezember trennen sich die meisten Paare.
Und kommen dann Silvester wieder zusammen.
Ja, genau. Ihr hört uns vielleicht gerade über die ARD-Audiothek-App. Da gibt's alle unsere 7 Staffeln wie immer kosten- und werbefrei. Und wir sprechen heute über einen Fall, der euch vielleicht bekannt vorkommen könnte, wenn ihr auf unserer Live-Tour wart. Aber es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben. Wir haben nochmal hier ein bisschen mehr Raum für Details. Alex, du hast, ich sag mal so, merkwürdige Post bekommen damals.
Ja, die bekomme ich allerdings bis zum heutigen Tage. Immer mal wieder. Unter anderem auch schon vom König von Thailand, der sich aber dann leider nicht als der König von Thailand entpuppte. Letzterer wäre ja recht zahlungskräftig, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Gehört ja mitunter zu den reichsten Monarchien der Welt. Ich hatte auch schon mal Post vom selbsternannten Konsul von Bayern. Und auch das ist kein Witz, ein Auftragskiller, der mir seine Dienste anbieten wollte. Ja, also für, weiß ich nicht,
für
liebsame
wen?
Klienten.
Genau. Mensch, da ist plötzlich dein Name gefallen, Chucky. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Wie ein Auftragskiller. Also hat ja einer geschrieben, hallo, also wenn Sie mal jemanden töten wollen, rufen Sie mich an.
Also ganz so platt war es dann nicht, aber er meinte, er könne sich um meine Sorgen und Nöte kümmern und so, dass sie dann auch endgültig erledigt seien.
Aber Alex, du hast doch keine Sorgen und Nöte, oder?
Seit ich dich kenne, lange nicht mehr.
Ja, genau, seitdem ganz viel. Ich bin ja ein totaler Individualtourist. Bei mir geht's los. Ich weiß oft nicht, wo oder in welcher Unterkunft ich am Abend übernachte. Und du bist ja genau so ein Typ, der gerne auf Kreuzfahrten geht. Unser heutiger Fall dreht sich um eine Kreuzfahrt. Ich finde diese Vorstellung, dass da so viele Menschen auf einen Ort draufgepfercht sind, da kriege ich jetzt schon Platzangst, wenn ich allein nur dran denke. Was findest du an Kreuzfahrten toll?
Also ich muss einschränkend dazu sagen, es kommt entscheidend drauf an, was für eine Kreuzfahrt man unternimmt und vor allem mit welchem Unternehmen. Auf den amerikanischen Schiffen ist es etwas ganz anderes als auf den deutschen Schiffen. Denn der deutsche Tourist neigt ja schon so ein bisschen zu Gruppendynamik und Gruppenunternehmungen. Und mein Eindruck, ohne dass ich jemals auf einem deutschen Kreuzfahrtschiff bisher gewesen wäre, ist schon der, dass es dort überfüllt anmutet. Das ist bei den amerikanischen Schiffen ganz anders. Und das liegt, glaube ich, auch an der Mentalität der Amerikaner, denn die verbringen sehr viel Zeit auf ihrer Kabine. Das heißt, trotz dieser überdimensionierten Schiffe, jetzt vor kurzem ist ja das größte Kreuzfahrtschiff der Welt vom Stapel gefahren, mit weit über 10.000 Menschen an Bord, inklusive Crew.
Also da kann man sich schon vorstellen, ne?
Wie viele Leute das sind. Und trotzdem würde ich jetzt schon behaupten wollen, dass wenn du auf diesem Schiff bist, das so gar nicht realisierst. Erstens verteilt sich das stark und zum anderen, wie gesagt, die Amerikaner bleiben sehr viel auf der Kabine. Ich übrigens auch, weil ich das so unfassbar schön finde, wenn du da auf deinem Balkönchen sitzt, ja, wo du irgendwie Platz für 2 Stühle hast, aber die Weite des Meeres vor dir, ich kann da so gut abschalten und entspannen und vor allem auch kreativ sein. Deswegen schreibe ich ja auch, wenn ich dann mal dazu komme, meine Bücher überwiegend auf Kreuzfahrtschiff.
Ich finde das Prinzip von Kreuzfahrten, also dass du viele Orte in kurzer Zeit sehen kannst, das ist schon was Tolles. Aber dieses Gefühl dann auch wieder, muss ja wieder zurück um 16 Uhr an Bord sein. Da ist doch überhaupt kein Platz für Spontanität.
Ja, und jetzt weiß ich auch genau, warum Jackie keine Kreuzfahrten mag, weil die würde jedes Mal an Land gelassen werden. Übrigens, Fun Fact am Rande, ohne welcher Person darf ein Kreuzfahrtschiff niemals ablegen? Was glaubst du?
Ja, ohne den Kapitän natürlich.
Falsch, ohne dem Schiffsarzt.
Ach was, tatsächlich?
Also wenn der Kapitän zu spät ist, fährt halt der erste Offizier weiter. Aber ohne dem Schiffsarzt darfst du gesetzlich nicht ablegen.
Ja, war eigentlich klar, dass es nicht der Kapitän ist. Ne? Das war so ein richtig geiler Offizier. Jackie
wieder voll drauf reingefallen.
Ja, genau, der Kapitän. Ja, und das wahrscheinlich auch zu Recht. Auch darüber werden wir heute sprechen. Es passiert ja gar nicht so selten, dass man bei der Masse der Menschen dann auch wirklich einen Arzt braucht oder vielleicht Personen sogar auch spurlos verschwinden an Bord.
Ich habe mir mal die aktuellen Zahlen dazu gezogen. Pro Jahr versterben auf Kreuzfahrtschiffen circa 200 Menschen. Das ist schon eine stattliche Zahl. Ne?
Das ist ordentlich. Ja, vor allem, ich meine, wenn die dann an Bord versterben, dann musst du die ja auch noch die paar Tage mitnehmen, bis du wieder an Land bist.
Du meinst, die werden nicht so wie früher bei den Piratenschiffen einfach über Bord, über die Planke und dann ins Wasser?
Oh, hör auf.
Du, wie heißt es in der Kirche so schön? Was dir Gott gegeben, hat er dir auch wieder genommen oder irgendwie so?
Ich und Kirche, keine Ahnung, schau mich nicht an, ich weiß es nicht.
Jedenfalls gibt es, auch da habe ich mich erkundigt, auf jedem größeren Kreuzfahrtschiff eigene Leichenkammern.
Ach was.
Also wie man es so von der Gerichtsmedizin und den Krankenhäusern kennt, diese überdimensionierten Kühlschränke, wo du dann die Toten reinschiebst, das haben auch Kreuzfahrtschiffe.
Ach Mensch, jetzt habe ich noch mehr Lust, mal eine Kreuzfahrt zu unternehmen. Das ist
und ich
ein
glaube,
total gutes Gefühl.
Es ist auch dem skandalträchtigen Umstand geschuldet. Auch das hatte ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast nachgelesen, dass ein Kreuzfahrtschiff in Ermangelung eines solchen Leichenkellers dann die Leiche einfach in die Kühlkammer gelegt hatte, wo natürlich auch gekühlte Lebensmittel gelagert waren.
Mensch, heute Abend gibt's ein tolles Hüftsteak, genau. Oh, ich wollte es nicht sagen. So, jetzt wird es aber ein bisschen zu makaber hier. Alex, nochmal ganz kurz, wir machen nochmal kurz einen Schritt zurück. Wie sehen denn diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen aus? Also es gibt ja keine Polizei oder sowas an Bord, oder?
Also es gibt keine Polizei, aber durchaus Sicherheitspersonal an Bord. Insbesondere wird man heutzutage ähnlich wie am Flughafen auch auf gefährliche Gegenstände durchleuchtet. Also auch bei den Schiffsreisen musst du durch die Metalldetektoren gehen. Du musst dein Handgepäck durchleuchten lassen und selbstverständlich wird auch das von dir aufgegebene Gepäck durchleuchtet. Das heißt, Waffen oder Bomben an Bord eines Kreuzfahrtschiffs zu bringen, ist ähnlich schwierig wie im Luftverkehr. Die größere Angst bei den Reedereien besteht tatsächlich, wenn du in der Nähe von Krisengebieten bist. Stichwort Piratenangriffe und ähnliches. Aber auch da haben die Reedereien ja ganz schön aufgestockt. Also was es da alles gibt zwischen Wasserkanonen, Schallkanonen, die dann ein unerträgliches, dein Ohr quasi schon zerstörendes Signal aussenden, dass du schon allein aufgrund dieses Geräusches dann abdrehst. Also die haben sich da schon das ein oder andere einfallen lassen, dass die Passagiere sicher sind.
Dann kommen wir mal zu unserem heutigen Fall und dieser Fall hat tatsächlich mit einer deiner Kreuzfahrten zu tun. Alex, hol uns nochmal ab, was damals passiert ist, als ihr Richtung Key West unterwegs wart.
Ja, weil du gerade ihr sagst, das hat ja auch auf Tour immer für ein verhaltenes Gelächter gesorgt.
Verhalten? Nein, es war nicht verhalten.
Als ich dann auch erklärt habe, wer ihr ist, denn einmal im Jahr machen wir einen Kanzleiausflug. Und es gab mal eine Zeit, da sind wir regelmäßig auf Kanzleikreuzfahrten gegangen.
Was man so macht, ne? Also muss man auch mal dazu sagen, ne? Das ist ja hier eine Münchner Kanzlei, oder? Da macht man halt dann keine normale Weihnachtsfeier, ja? Da macht man dann eine Kanzleikreuzfahrt, ne?
Das Gute ist, dass einige der Kollegen seekrank werden. Die scheiden dann immer schon mal aus. Dadurch wird das Ganze deutlich günstiger. Also wir waren seinerzeit zu viert. Und auf einen unserer Stops bin ich dann mal allein von Bord gegangen, weil das Wetter auch nicht so wirklich mitgespielt hatte. Das war so kurz vor der Hurricane-Zeit. Und weil auch nicht sonderlich viel los war, haben die Kollegen entschieden, an Bord zu bleiben. Aber ich dachte mir, Mensch, schaust du dir mal Key West an. Denn vor Key West hatten wir geankert. Ja, und gerade weil so wenig los war, auch auf Key West selbst, war ich dann doch sehr überrascht, als ich irgendwann an einer Bar vorbeikam, die sich recht regen Zulaufs erfreute. Da waren dann plötzlich doch einige Menschen anzutreffen. Und als ich mich dann an die Bar setzte, kam ich relativ schnell mit einem höflichen, aber doch eher unauffälligen Mann ins Gespräch, der mit, ich würde jetzt mal sagen, russischen Akzent sprach, mich dann auch netterweise gleich auf einen Cocktail einlud und sich sehr für mich interessierte, insbesondere dann, als ich ihm sagte, dass ich Strafverteidiger sei. Und man kann sagen, es war eigentlich ein ganz nettes, angenehmes Gespräch, so klassischer Urlaubs-Smalltalk, wenn man so will. Am Ende habe ich ihm dann noch eine Visitenkarte gegeben und bin dann ganz erfreut über diesen netten Kontakt wieder zurück aufs Schiff gegangen.
Und Wochen später hat dir genau dieser Typ, den du da auf Key West kennengelernt hast, diesen Brief hier geschrieben.
Sehr geehrter Herr Dr. Stevens, vielleicht erinnern Sie sich an unsere Unterhaltung im Sommer 2015 auf Key West. Ich habe Ihr letztes Buch inzwischen mit einigem Vergnügen gelesen. Im letzten Kapitel deuten Sie dort einen perfekten Mord an, ohne es beim Namen zu nennen. Schade eigentlich, denn alle Welt will einen glauben machen, dass es den perfekten Mord nicht gibt. Warum ich Ihnen schreibe? Ich habe meine Frau getötet. Meine Frau und ich waren auf einer Kreuzfahrt in der Karibik. Umgeben von tiefblauem Meer wurden rund um die Uhr edle Cocktails serviert. Es gab eine großzügige Poollandschaft, einen luxuriösen Wellnessbereich, ein Kino, einen Club und ein Casino. Und dazu immer wieder Stopps an weißen Traumstränden, die jede Postkarte vor Neid erblassen lassen. Die Reise hatte ich ihr zum 7. Hochzeitstag geschenkt. Es war ein weiterer Versuch, sie endlich glücklich zu machen. Meine Frau war verwöhnt. Unternehmertochter aus reichem Elternhaus. Arbeiten war für sie gleichbedeutend damit, ihre blondierte Mähne zu pflegen oder stundenlang überteuertes Make-up aufzulegen. Aber gerade diese Prinzessinnen-Attitüde war es, die mich anfangs so sehr angezogen hatte. Es war, als würde es mich selbst aufwerten, dass dieses Luxus-Weib sich für einen wie mich interessierte. Doch im Laufe der Jahre war das längst ins Gegenteil gekippt. Was ich auch tat, sie war stets unglücklich und unzufrieden mit nahezu allem, was mit mir zu tun hatte. So auch auf dieser Kreuzfahrt. Schon am ersten Abend kam es zum Streit. Es ging ums Abendessen. Sie wollte in schicker Kleidung zum Captain's Dinner gehen. Ich dagegen wollte leger und vor allem bequem gekleidet zum Buffet. Wir waren schließlich im Urlaub. Letztlich fügte ich mich wieder mal ihrem Willen. Nur dank der Cocktails wurde der Abend am Ende doch recht erträglich. Also beschloss ich, dieses Angebot für mich zu nutzen und meine Frau auch an den nächsten Abenden an die Bar zu lotsen. Der Alkohol sollte uns helfen, uns einigermaßen gut zu verstehen und zumindest etwas netter miteinander umzugehen. Am fünften Tag der Reise hatten wir zwei volle Tage auf See hinter uns und damit einige hundert Meilen seit dem letzten Halt an einer Karibikinsel zurückgelegt. Zwei weitere Tage auf See lagen noch vor uns. Wieder gingen wir nach dem Abendessen an die Bar und bestellten Cocktails. Meine Frau war auch davon längst wieder gelangweilt und kippte recht zügig einen Drink nach dem anderen hinunter. Je betrunkener sie wurde, umso deutlicher zeigte sie mir, was ich ihr bedeutete, nämlich nichts. Im Gegenteil, sie philosophierte über ihr Leben und wie wunderbar es hätte werden können, wenn sie nur mich nie getroffen hätte, mich, den nutzlosen Schlappschwanz. Es war nicht das erste Mal, dass ich mir ihre Hasstiraden anhören musste, aber hier erreichten die Beschimpfungen eine neue Stufe der Eskalation. Dazu wurde sie immer lauter. Für mich eine äußerst unangenehme Situation. Der Barkeeper litt mit mir. Als meine Frau sich kaum noch auf dem Barhocker halten konnte, ließ sie sich endlich von mir in unsere Kabine führen. Ich legte sie aufs Bett und trat auf den Balkon, um wenigstens dort durch das Rauschen der Wellen und den Blick auf die vollmondbeschienene Weite des Meeres einen Moment der Ruhe zu finden. Doch keine Chance. Mit zerwühlten Haaren und verschmiertem Make-up stolperte sie mir schon hinterher, um in der kühlen Nachtluft weiter gegen mich zu ätzen. Ich starrte sie an. Schließlich zog ich sie an beiden Händen zu mir und küsste sie. Ein letztes Mal. Dann warf ich sie mit einem Ruck über die Reling des Balkons. 50 Meter hinunter ins Meer.
Und ihr werdet jetzt mit Sicherheit sagen, Moment mal, also das muss man doch hören, das muss man doch merken, wenn jemand einen vom Balkon ins Meer reinschubst.
Nein, außer du stehst vielleicht unmittelbar am Nachbarbalkon, aber es war ja wohl schon sehr spät. Und zum anderen darfst du nicht vergessen, dass so ein Schiff natürlich alles andere als leise ist. Du hast das Motorengeräusch und gleichzeitig das Brechen der Wellen, das Rauschen der Wellen und so ein Sturz, selbst aus 40, 50 Metern Höhe, erfolgt ja relativ schnell. Ich erinnere da nur an 8. Klasse Physik, 9,81 Meter die Sekunde.
Boah, du alter Schwede, das gibt's nicht.
Das ist die Erdanziehung. Das heißt, 3-4 Sekunden und du bist unten im Wasser.
Warst du überhaupt gut in Physik früher? Du warst ja eher so der, oder? Sprachwissenschaftler.
Nee, ich war tatsächlich mehr der Naturwissenschaftler. Mhm. Also in Physik und Mathe, wenn ich dann mal mir die Sachen angeguckt habe, war ich tatsächlich ganz gut. In den Sprachen eher nicht. Latein immer eine 5 übrigens.
Liebe Grüße an deinen Lehrer.
Und habe es dann dank meines Lehrers, Herr Harlander, also schöne Grüße an der Stelle, geschafft, in der 11. Klasse das einzige Mal ever eine 4 zu erzielen und habe damit das große Latinum bekommen. Völlig zu Unrecht. Also jeder dürfte das große Latinum haben, nur ich nicht.
Ja, du hast halt dann gepunktet, als es drauf ankam.
Ja.
Also,
mit einer 4.
Smart, toll. Ja. Also wenn man sich das nochmal anguckt, hier stürzt eine Frau 50 Meter in die Tiefe. Also das ist die Größe eines Hochhauses. Da hat man natürlich keine Chance, auch nur ansatzweise zu überleben.
Schon allein der Aufprall wird dich bei einer solchen Höhe in vielen Fällen töten. Denn Wasser wirkt aufgrund seiner Trägheit beim Fall aus einer solchen Höhe wie Beton. Und selbst wenn du dann irgendwie kerzengerade reinfallen solltest, dann hast du das nächste Problem, dass du unmittelbar in einen Schockzustand verfällst. Und in diesem Schockzustand kann es sein, dass du sogar bewusstlos wirst. Jedenfalls kann es sein, dass du dadurch einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erleidest. Gleichzeitig darfst du auch die Temperatur nicht unterschätzen, denn auch im Karibischen Meer ist das Meer alles andere als badewannenwarm, insbesondere auch nachts. Das heißt, du unterkühlst relativ schnell. Und auch das passiert leider wohl sehr häufig, dass du durch die volle Fahrt des Schiffs relativ schnell in den Sog der Schiffsschrauben gerätst. Und dann ist es um dich geschehen, weil dann bist du nur noch Fischfutter.
Ja, also wenn man von Bord fällt oder runterstürzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das zu überleben, relativ gering.
In 99% aller Fälle, in denen jemand über Bord geht, findet man denjenigen nicht mehr.
Und dieser Fall erinnert einen sofort auch an Daniel Kübelböck. 2018 ist er ja kurz vor Neufundland von einem Kreuzfahrtschiff gestürzt und wurde damals eben auch nie gefunden. Ja, und ohne Leiche, wissen wir, wird schwierig, die Todesursache herauszufinden und damit auch zu erfahren, was sich da eigentlich an Bord abgespielt hat. War es tatsächlich ein Suizid oder war es vielleicht sogar ein Mord, weil man zum Beispiel irgendwelche Abwehrverletzungen findet oder derjenige vielleicht schon vorher tot war?
Ja, wie du sagst, ohne Leiche wird es sehr schwierig. Ja, und selbst wenn du mal eine Leiche finden solltest, wie gesagt, das passiert ja ohnehin nur in 1% der Fälle, dann hat das Salzwasser die meisten Spuren schon weggewischt oder du hast dann auch mit Fischfraß und Ähnlichem zu kämpfen.
Wir haben also in diesem Fall keine Leiche, wir haben auch keine Zeugen, außer es steht jemand tatsächlich direkt auf der Nebenkabine, der das hören könnte. Und auf Tour habt ihr uns auch immer wieder gefragt, ja, glaubt ihr denn, dass der Fall wirklich so passiert ist? Also man könnte ja auch einfach mal die Vermutung in den Raum stellen, dass dieser Typ vielleicht auf Key West ein zu viel getrunken hat, der sich dann gedacht hat, ach Mensch, dem Anwalt, dem schreibe ich danach mal und hat sich diese Geschichte einfach nur ausgedacht. Aber Alex, du bist dir ja relativ sicher, dass sich diese Geschichte genauso abgespielt hat. Für dich war das alles sehr plausibel, was der Mann da im Brief geschrieben hat.
Das lag insbesondere an den sehr ausgefeilten Details in diesem Brief. Aber wenn man sich ein wenig mit Todesursachen auf Kreuzfahrtschiffen beschäftigt, wird man dann relativ schnell auf sehr erschreckende Zahlen aufmerksam. Denn pro Jahr sollen etwa 20 Menschen über Bord gehen. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht unbedingt immer ganz freiwillig passiert. Es gibt dazu eine neuere Studie, die hat sich 600 Fälle in dem Zeitraum von dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2020 angesehen, in denen Menschen auf Kreuzfahrtschiffen gestorben sind. Und was glaubst du, war die Haupttodesursache?
Schlechte Essen?
Nein, also da muss ich wirklich eine Lanze für die Kreuzfahrtschiffe brechen, zumindest diejenigen, auf denen ich war. Das Essen ist immer exzeptionell gut auf den Kreuzfahrtschiffen. Das ist nämlich auch nicht ganz unwichtig. Das war auch schon auf den großen Schiffsreisen im, weiß ich nicht, 16., 17., 18. Jahrhundert wichtig, dass das Essen einigermaßen gut ist, damit es nicht zum Meutereien kommt. Also da muss ich sagen, da würde es selbst dir gefallen, liebe Jackie. Ich könnte mir auch gut vorstellen, wo du dann auch immer anzutreffen wärst.
Gibt es dann so einen Schokobohnen, weißt du?
Selbstverständlich.
Das ist natürlich schon cool. Jeden Tag was anderes und vor allem, man muss selber nicht kochen, muss sich nicht drum kümmern.
Gut, also wenn ihr dann die Jackie sucht, einfach zum Schokobrunnen. Da findet ihr sie. Nein, also Haupttodesursache ist tatsächlich, dass Leute über Bord springen, über Bord fallen oder eben über Bord geworfen werden. Und auch da gibt es Dunkelfeldforschungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass 13 dieser 20 Fälle pro Jahr, in denen Menschen über Bord gehen, als Foul Play eingestuft werden. Also als Suspicious Death, heißt also, wie du es immer ganz gern sagen würdest, merkwürdiger Fall.
Ja,
und um deine Frage zu beantworten, warum ich der festen Überzeugung bin, dass das, was in diesem Brief stand, auch der Wahrheit entspricht, war nicht nur der Tatsache geschuldet, dass das alles sehr detailliert war. Nein, ich habe mich natürlich erkundigt, wie denn die tatsächlichen Abläufe im Falle einer Vermisstenmeldung denn sind. Unter anderem auf einer meiner nächsten Kreuzfahrten.
Kanzleikreuzfahrten.
Genau. Bei einem Kapitän, der mir dann die maritimen Abläufe mal so durchdekliniert hat, was da alles passiert. Und es sind Dinge, die kannst du nicht googeln. Gleichzeitig war all das auch in diesem Brief zu lesen. Und damit bist du meiner Meinung nach bei absolutem Täterwissen. Ja, da musst du schon selbst involviert gewesen sein, um das alles zu kennen. Und ich fand dann noch beinahe unfreiwillig komisch, dass mir der Kapitän auf meine Frage, wie oft denn das vorkommen würde, also dass Menschen vermisst gemeldet werden, dann entgegnete, ja, das würde schon hin und wieder vorkommen, aber in den meisten Fällen würden dann die Vermissten wieder auftauchen. Übrigens meistens am nächsten Tag und meistens auf einer anderen Kabine.
Mensch, was haben die denn da gemacht? Auf einer anderen Kabine haben die sich verlaufen, oder was?
Auf der Suche nach dem Schokobrunnen, falsch
ja, genau.
Abgebogen.
Mensch, sorry. Und da bin ich dann irgendwie die ganze Nacht hängen geblieben, weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ja, das kann ich mir auch vorstellen auf Kreuzfahrtschiffen, dass es da auch ganz schön abgeht.
Also ich oder? Kann also, da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen.
Ja, du warst ja wahrscheinlich auch mit deinen Kanzleikollegen in einem Vierbettzimmer, oder?
Und genau, und wir sind auch nie an die Bar gegangen und haben eigentlich nur das Rauschen des Wassers genossen.
Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn sowas passiert, dann gibt es doch eben auch genau nicht dieses Personal, das dafür ausgebildet ist, dann nach jemandem zu suchen. Ich meine, du müsstest ja bei so einem Schiff, wo du irgendwie 3.000-4.000 Passagiere hast, da kriegst du ja überhaupt nicht hin, dann erstmal nachzusuchen, ob jemand vielleicht irgendwo in einer anderen Kabine ist.
Ja, vor allem willst du ja auch nicht, dass das andere Gäste mitbekommen.
Richtig.
Das heißt, das muss auch alles ganz diskret ablaufen. Und immer, wenn Dinge diskret ablaufen, bedarf es dann auch nochmal extra viel Zeit. Das heißt, von dem Zeitpunkt an, dass jemand vermisst gemeldet wird, bis zu dem Punkt, dass man wirklich die Maschinen stoppt, umdreht und anfängt zu suchen, können bisweilen wirklich Stunden vergehen. Und dann kannst du dir natürlich auch ausrechnen, warum die Letalitätsrate so hoch ist, wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff über Bord gehst. Denn bis überhaupt mal zu suchen begonnen wird, bist du wahrscheinlich schon buchstäblich abgesoffen, sofern du den Sturz in das Wasser überhaupt überlebt hast. Und auch da fand ich dann wieder ganz interessant, dass das, was mir der Kapitän da erzählte, auch wiederum Konkurrenz zu dem war, was in dem Brief stand.
Und du hast es gerade schon angesprochen, ja, es soll alles sehr diskret ablaufen. Ist natürlich auch fürs Kreuzfahrt-Image nicht das Beste, wenn du dann das Gefühl hast, oh, okay, ich bin hier gerade auf einem Schiff mit ganz vielen Menschen und es fehlt jemand. Da sagst du vielleicht auch nicht, ach ja, der nächste Urlaub, den mache ich definitiv wieder mit dem Schiff. Fühlt sich auf jeden Fall nicht sicher an. Wenn jetzt also eine Person verschwindet, Alex, wie sieht das, ich sag mal, offizielle oder eher inoffizielle Prozedere aus?
Also wichtigster Punkt, so zumindest mein Eindruck, so wenig Informationen wie möglich, die nach außen dringen sollen. Einerseits natürlich, um Panik zu vermeiden, aber auch andererseits genau aus den Gründen, die du schon genannt hast. Denn mal ganz offen gefragt, wer würde schon auf ein Kreuzfahrtschiff gehen wollen, wenn man dann mitbekommt, dass es da möglicherweise sogar regelmäßig zu irgendwelchen obskuren Todesfällen kommt. Man sucht also das Schiff erstmal ab, Und wir hatten es ja schon ganz zu Beginn unserer Folge erwähnt, diese Schiffe sind so groß wie Kleinstädte. Du kannst dir vorstellen, wie lange das dauert, erstmal ein solches Schiff abzusuchen, sofern man jetzt nicht wirklich live gesehen hat, dass jemand über Bord geht. Da sind dann die maritimen Abläufe ein wenig anders. Nichtsdestotrotz muss man halt leider feststellen, dass in den meisten Fällen die vermissten Anzeigen erst dann gestellt werden, wenn einem überhaupt erst auffällt, dass eine Person fehlt. Ganz schwierig wird es natürlich bei Alleinreisenden, denn dann merkt man es erst beim Auschecken vom Schiff. Dann kannst du dir sowieso jede Suchaktion sparen. Und apropos Suchaktion, erst nachdem das Schiff erfolglos abgesucht wurde, wird überhaupt erst gecheckt, was man jetzt im Anschluss macht. Ob man umkehrt und dann letztlich wie nach der Nadel im Heuhaufen nach einer vermissten Person im Wasser sucht oder aber das Ganze dann der Küstenwache überlässt. Das ist im Übrigen der häufigste Fall und die Reise dann fortsetzt.
Also Alex, sagen wir mal, wir beide gehen zusammen auf Kreuzfahrt und du verschwindest eines Tages.
Wer auch dann, sonst.
Ja, dann kann die Behörde in Deutschland ja nichts machen. Aus unserer Live-Show wissen wir ja, dass die in so einem Fall relativ machtlos sind.
Zumindest, wenn du dich mit dem Schiff in internationalen Gewässern befindest. Denn dann gilt eben nicht das Recht des Landes, von dem das Schiff aus abgelegt hat oder dass das Schiff vielleicht gebaut hat, ja, auf was man nicht da alles kommen könnte, sondern es gilt das sogenannte Flaggenprinzip. Heißt, es gilt das Recht des Landes, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Und das ist mitnichten bei den deutschen Reedereien etwa Deutschland oder auch bei den Amerikanern etwa die USA, sondern das sind in den allermeisten Fällen irgendwelche Dritt- und Schwellenländer, die die Reedereien natürlich aus steuerlichen Gründen als ihren Sitz wählen. Und damit hast du schon das erste Problem. Diese Länder wären dann formaljuristisch zuständig. Und die Reedereien müssen auch grundsätzlich nur die Ermittler dieses Landes an Bord lassen. Zwar würden nach wie vor auch die deutschen Behörden, wenn ich Deutscher bin, für mich zuständig sein, wenn ich Opfer bin, wenn ich Beschuldigter bin natürlich auch. Aber weil es sich hier nicht mehr um deutsches Territorium handelt, können die Reedereien verweigern, dass deutsche Ermittler an Bord gehen. Und damit befindest du dich eigentlich schon in der eigentlichen Bredouille, denn diese Dritt- und Schwellenländer haben schon ihrerseits vermutlich kein gesteigertes Interesse, Ermittler auszusenden. Vielleicht schon allein deshalb nicht, weil man die großen Reedereien und damit den größten Geldgeber nicht verprellen will, indem man Ermittlungen tätigt, die dann für entsprechendes mediales Aufsehen sorgen. Umgekehrt muss man die Profis, die Deutschland hätte oder die Amerikaner hätten, nicht an Bord lassen. Und damit würde letztlich dem bordeigenen Schiffspersonal die Ermittlungen überlassen werden, die aber für sowas gar nicht geschult sind. Jetzt gibt es seit Barack Obama eine Ausnahme. Und zwar ist es in Amerika, gilt aber nur für amerikanische Schiffe so, dass wenn jemand über Bord geht, die Reederei, egal ob sie sich jetzt in internationalen Gewässern befindet oder nicht, 3 Tage lang das FBI an Bord lassen muss. Gilt nur fürs FBI und nur 3 Tage lang. Ja, also wenn du diese Frist versäumst, ist es dann auch wieder rum. Dann gilt weiterhin das Territorialitätsprinzip. Aber es ist schon interessant, dass also selbst Barack Obama erkannt hat, dass es hier auf Kreuzfahrtschiffen wohl eine gewisse Gesetzeslücke gibt in Bezug auf, ich sage jetzt mal, unfreiwilliges aus dem Leben scheiden.
Und trotzdem bin ich froh, dass es auch da immer wieder Fälle gibt, die am Ende aufgeklärt werden. Vielleicht habt ihr damals auch von dem Fall gehört. 2006 ist eine Amerikanerin von einem Kreuzfahrtschiff verschwunden. Man hat erst an einen Suizid gedacht. Und dann 14 Jahre später wurde tatsächlich ihr Mann wegen Mordes verurteilt.
Ja, stellt sich natürlich dann immer die Frage, aufgrund welcher neuer Indizien oder Beweise. Ich kenne jetzt den Fall nicht. Ich kann dir aber eine ganze Litanei an Fällen erzählen, in denen es genau anders läuft. Gerade weil die Reedereien natürlich versuchen, so viel wie möglich unter den Teppich zu kehren. Und da gab es unter anderem den Fall einer älteren Dame, die über mehrere Tage hinweg nicht mehr auf ihrer Kabine gesehen worden war. Und der Steward hat genau das dann auch dem Kapitän mitgeteilt, denn auch ihr Bett war über mehrere Tage hin unbenutzt gewesen. Sie hatte nichts weiter in ihrer Kabine angefasst. Und weißt du, was der Kapitän zum Steward sagte? Er möge sich doch bitte um seine originäre Arbeit kümmern. Und am Ende der Kreuzfahrt ist diese Dame immer noch nicht aufgetaucht. Und was hat die Reederei gemacht? Anstatt vielleicht die Angehörigen zu informieren, hat man sämtliche Sachen der Dame zusammengepackt und einfach eingelagert.
Boah.
und nichts gesagt. Krass. Und ein anderer Fall, der ist noch extremer. Da war eine Frau offensichtlich über Bord gegangen und an der Absturzstelle hatte man einen großen roten Fleck gefunden und ein geöffnetes, leergeräumtes Portemonnaie. Und jetzt kommt's, die Außenbordkamera, die direkt auf diesen Bereich ausgerichtet war, war mit einem Schuhkarton abgedeckt. Also, wenn man das alles mal zusammenzählt, würde Jackie wahrscheinlich sagen, Ja, das sagte sich die Reederei nicht. Denn das Erste, was passierte, war, dass das bordeigene Sicherheitspersonal, wie dann Zeugen später berichten würden, diesen Geldbeutel ausgeräumt hatten. Also die haben dann das Geld unter sich aufgeteilt, das in diesem Geldbeutel war, dann ihre Fingerabdrücke vom Geldbeutel abgewischt, den roten vermeintlichen Blutfleck aufgewischt, von dem dann die Reederei später sagen würde, ach, das war bestimmt ein ausgeschütteter Cocktail. Und auf die Frage, warum denn ausgerechnet diese Kamera mit einem Schuhkarton abgedeckt war, ob das nicht ein wenig verdächtig sei, meinte die Reederei, nee, da war bestimmt zuvor ein Liebespaar zugange und die wollten halt in flagrante nicht gesehen werden. Und das würde ja auch öfters vorkommen. Und das Ganze sei also ganz klar ein tragischer Unfall.
Was? Wie absurd ist das denn? Also, ich meine, kommt mir manchmal so vor, wie du ja auch immer unterschiedliche Theorien aufstellst, was hier hätte noch passiert sein können. So klingt das ein bisschen. Wie so eine Black Story von diesem Spiel, ne? Man sich denkt, was?
Ja, der Verteidiger der Reederei war Alexander Stevens. Ja. Nein.
Genau. Also, fassen wir nochmal zusammen. Wenn Leute an Bord verschwinden, was tatsächlich gar nicht so selten passiert, dann versucht man relativ diskret mit dieser Sache umzugehen. Klar, ist natürlich nicht gut fürs Image. Man will sich natürlich mit den größten Geldgebern auch nicht verscherzen. Ich meine, 2022 waren es 20 Millionen Passagiere im Jahr weltweit. Da kommt natürlich ordentlich Kohle zusammen.
Weißt du übrigens, was so ein Schiff kostet? Was schätzt du?
Ein Kreuzfahrtschiff? Mhm. Naja, kommt ja jetzt drauf an. Ist es das größte?
Nimm mal das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Was schätzt du, was das kostet?
Boah, das ist jetzt wieder so eine Frage. Da kann ich eigentlich nur daneben liegen. Weiß ich nicht. 1 Milliarde?
Nee, schon nicht schlecht. Also das größte Kreuzfahrtschiff der Welt wird so bei 2 Milliarden liegen. Aber so ein normales, durchschnittliches Kreuzfahrtschiff, da bist du bei 1 Milliarde dabei. Aber nur zum Vergleich, wenn du dir ein Kernkraftwerk kaufen willst, das kostet auch etwa 1 Milliarde.
So, was wollt ihr lieber? Ein Kernkraftwerk bei euch im Garten stehen haben oder ein Kreuzfahrtschiff? Die wirklich wichtigen Fragen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn jemand irgendwie unnützes Wissen abgreifen möchte, alles her zu mir. Ja?
Ja, bitte. Das ist super. Wir werden dich jetzt einfach bald auf die Toiletten hier beim BR legen. Weißt du, ist doch immer dieses unnütze Wissen, sind doch, kann man doch immer so Bücher lesen auf so Toiletten. Da stellen wir dich jetzt einfach in eine Kabine rein und dann kann man auf den Knopf drücken und dann erzählst du einem immer unnützes Wissen.
Toll. Also du würdest mich lieber auf dem Klo sehen, anstatt als Telefonjoker bei Günther Jauch. Vielen Dank.
Ja, stimmt, da würde ich dich schon auch nehmen, ja. Alex, ich bin jetzt gerade bei der 1000-Euro-Frage, habe keinen Joker mehr. Oh. Ja, also die Reedereien wollen sich natürlich nicht mit ihren Geldgebern verscherzen, also schlecht fürs Image. Und dann hat Alex ja gerade auch schon erklärt, dass die Ermittler auch einfach nicht an Bord gelassen werden müssen. Und in unserer Tour haben wir darüber gesprochen, gibt es den perfekten Mord oder gibt es ihn nicht? Und an dieser Stelle musste man immer feststellen, ja, den perfekten Mord, den gibt's wohl.
Und bei dem Fall muss man einfach sagen, dass das über den perfekten Mord noch deutlich hinausgeht. Denn ich würde behaupten, dieser Fall ist der perfekte, perfekte Mord. Also der doppelt perfekte Mord.
Ich bin nochmal zurück in die Bar und habe dem Barkeeper erzählt, meine Frau wäre sofort eingeschlafen. Nach einem Drink ging ich zurück in die Kabine, nur um sofort wieder in die Bar zurückzukehren und mit gespielter Verzweiflung von dem Verschwinden meiner Frau zu berichten. Alle hatten Mitgefühl. Am nächsten Tag wurde sie dann offiziell als vermisst gemeldet und das Schiff abgesucht. Ganz diskret, versteht sich. Die anderen Gäste sollten davon nichts mitbekommen. Und weil wir in internationalen Gewässern waren, wurde schließlich die Küstenwache mit der weiteren Suche beauftragt. Gefunden haben sie nichts. Nach einer kurzen Befragung drückte mir der Schiffsarzt schließlich eine Sterbeurkunde in die Hand. Als Todesursache stand darauf, selbstverschuldeter Unfall oder Suizid. Gestützt von der Aussage des Barkeepers schien die Theorie am plausibelsten, dass meine Frau schlicht so betrunken war, dass sie, nicht mehr Herrin ihrer Sinne, über Bord gegangen war. Ich wog mich schon in Sicherheit. Doch als das Schiff wenige Tage später wieder im Heimathafen einlief, nahmen mich zwei Herren in Anzug und Krawatte in Empfang und baten um ein Gespräch. Ich versuchte mir, meine Nervosität nicht anmerken zu lassen und folgte ihnen bereitwillig. Wie sich dann herausstellte, waren es hochrangige Repräsentanten der Schiffsreederei. Sie führten mich in ihr Büro und zu meinem Erstaunen wollten sie mich nicht erneut befragen, sondern hatten ein Angebot für mich. 1 Million Dollar, wenn ich den tragischen Unfalltod meiner Frau nicht an die große Glocke hänge. Und was soll ich sagen? Wir kamen ins Geschäft. Ob Sie diese Geschichte nun veröffentlichen oder nicht, liegt bei Ihnen. Seien Sie aber versichert, dass Sie nie wieder von mir hören werden.
Jedes Mal wieder, also wenn sich das tatsächlich so abgespielt hat, dann ist das einer der unglaublichsten Geschichten überhaupt. Alex, du warst ja in diesem Fall nicht der Anwalt von ihm, hättest also keine Schweigepflicht. Hättest du ihn denn theoretisch irgendwie irgendwo anzeigen können?
Ja, nicht ganz, denn du weißt ja nicht, ob das nicht schon eine Mandatsanbahnung ist. Und schon bei der Mandatsanbahnung unterliege ich der anwaltlichen Schweigepflicht. Das heißt, ich dürfte ihn hier nicht anzeigen. Im Übrigen wäre man, selbst wenn man jetzt kein Anwalt wäre, auch nicht zu einer Anzeige verpflichtet, denn alles das, was im Nachhinein erst bekannt wird, löst keine Anzeigepflicht aus. Anders wäre es, wenn er mir erzählen würde, er plant jetzt einen solchen Mord. Da müsste ich quasi mit mir ringen und überlegen, was überwiegt hier: das Interesse seiner Frau am Leben, ganz offensichtlich, oder meine anwaltliche Verschwiegenheitsverpflichtung. Und dann hätte ich eine Art rechtfertigenden Notstand und würde mich dann selbst auch nicht strafbar machen, würde ich quasi meinen eigenen Mandanten verraten. Ja, und für alle, die jetzt sagen, ja, aber warum erzähle ich dann den Fall jetzt hier im Podcast? Naja, am Ende des Briefes stand ja ganz deutlich geschrieben, dass es ihm gleich ist, ob ich das Ganze mit der Welt teile oder nicht. Und ich bin der Meinung, gerade weil das Kreuzfahrtbusiness geradezu ein Eldorado für Mordgetriebene zu sein scheint, dass man hier unbedingt nachbessern muss. Es gäbe ja auch die Möglichkeiten dazu, vor allem auch technische Möglichkeiten mit Infrarotkameras an den Bordwänden und Ähnlichem. Wäre auch vom Kostenaufwand gar nicht so teuer. Aber rate mal, liebe Jackie, wie viele Kreuzfahrtreedereien das bisher übernommen haben, um die Leute vor ungewollten oder vielleicht auch gewollten Stürzen ins Wasser zu bewahren?
Wahrscheinlich null. Also man hat ja schon 1 Milliarde ausgegeben. Das ist ja, also dafür ist kein Geld mehr.
So ist es. Also mir ist zumindest keine Reederei bekannt. Ja. Und deswegen finde ich, ist es schon ganz wichtig, mal auf diesen Punkt aufmerksam zu machen. Denn wie häufig haben uns schon Mordermittler erzählt, den perfekten Mord, den gibt es nicht. Und das halte ich nach wie vor, trotz aller Technisierung in der Kriminalistik und in den Kriminalwissenschaften, immer noch für ein Ammenmärchen. Und nicht umsonst gehen ja Gerichtsmediziner nach wie vor von sehr erschreckenden Zahlen aus. Die sagen nämlich, dass sehr viele Morde nach wie vor unentdeckt bleiben. Nicht nur im Kreuzfahrtbusiness, sondern gerade auch im häuslichen Bereich, weil auch so viele Defizite bei der ärztlichen Leichenschau bestehen.
Was müsste denn rechtlich passieren, Alex? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, die Schiffe könnten anders ausgestattet werden, damit man sowas schneller feststellt. Auf rechtlicher Ebene, so wie Barack Obama zum Beispiel dieses Gesetz zum Laufen gebracht hat, wäre sowas bei uns auch vorstellbar?
Wir haben natürlich nicht die Lobby und letztlich auch die Macht, die ein amerikanischer Präsident hat, wobei er es ja auch nur für die eigenen Schiffe, also die eigenen Reedereien durchdrücken konnte. Es versteht sich ja von selbst, dass Deutschland jetzt kein Gesetz fassen kann, das jetzt schwedische Schiffe betrifft und umgekehrt. Man müsste sich hier auf internationale Ebene treffen und ein internationales Abkommen schaffen und insbesondere die Reedereien in die Pflicht nehmen, damit die von sich aus zu gewissen Regeln und Abläufen verpflichtet werden. Aber man darf natürlich auch nicht die Lobby der Kreuzfahrtindustrie unterschätzen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Pharmakonzernen. Gerade weil man keine schlechte Presse haben möchte, wird man weiterhin alles daran setzen, irgendwelche unschönen Zwischenfälle möglichst unter den Teppich zu kehren.
Eine Frage, die auch immer wieder auf Tour kam: Alex, könntest du den perfekten Mord begehen mit all deinem Wissen?
Gegenfrage, Schacki, was machst du denn in 2 Wochen? Hast du da Lust mit mir eine kleine Reise zu unternehmen?
Ja, also ihr seid jetzt auf jeden Fall vorgewarnt. Guckt euch ganz genau an, mit wem ihr da auf Kreuzfahrt geht. Und für mich bleibt trotzdem am Ende immer noch stehen, diesen wirklich perfekten Mord begehen zu können. Da gehört einfach so unfassbar viel Glück dazu. Deswegen, ich glaube ja immer, dass am Ende sowas rauskommt, wie bei diesem einen Fall, von dem ich dir vorhin auch erzählt habe, wo du vielleicht erst 14 Jahre später, aber wo die Gerechtigkeit am Ende dann doch noch siegt.
Na, dann bist du ja auf unserem nächsten gemeinsamen Urlaub sicher.
Ja, vor allem deswegen, weil es ja eh getrennte Zimmer gäbe. Ich würde dich gar nicht auf meine Kabine lassen.
Aber du weißt, ähnlich wie ich schon auf Tour immer die schöneren Garderoben hatte, hätte ich auch das schönere Zimmer.
Natürlich, klar. Immer ein Gentleman. Das bleibt am Ende dieser Folge stehen. Also, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Vielen Dank auch, wenn ihr auf unserer Live-Tour wart. Wir freuen uns natürlich sehr, euch alle dann im Herbst live zu sehen auf unserer 2. Tour mit 9 Fällen im Gepäck. Alle Infos zu den Terminen bekommt ihr auch nochmal auf bayern3.de. Und bevor wir gleich zu unserem Podcast-Tipp für heute kommen, brauchen wir euch. Die beste Hello, Hello, Hello Community der Welt. Ihr habt es ja in den letzten Folgen vielleicht schon mitbekommen. Ich habe schon 1-2 Mal erwähnt. Wir sind nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Und da könnt ihr auch mitwurschteln. Ihr könnt da auch eure Stimme abgeben in unterschiedlichen Kategorien und unter anderem auch in der Kategorie Beste Spannung. Und da würden wir uns natürlich total freuen, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Das klingt jetzt ein bisschen nach Wahlkampf, ne? Also, wir freuen uns total, wenn ihr euch reinklickt auf deutscher-podcastpreis.de. Und damit ihr jetzt nicht auf dem Trockenen sitzt, die nächste Woche habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch mit dabei, die sicher alle Yogis unter euch mal kurz aufhorchen lassen. In der 4. Staffel von Seelenfänger wird von einem Guru erzählt, bei dem auf den ersten Blick alles nach einer total harmlosen Yoga-Session aussieht. Doch dann kommt raus, der Typ wird wegen Menschenhandels gesucht und in seinen Yogakursen geht es vor allem um eins, und zwar um Sex. Die Macher von Seelenfänger haben für diese Staffel mit Aussteigern gesprochen und warum ausgerechnet junge, meistens sehr attraktive Frauen aus Deutschland so leicht auf diese Sekte reinfallen. Die neue Staffel von Seelenfänger ab sofort bei uns in der ARD Audiothek. Und da wir heute schon mit einem Ahoi, Ahoi, Ahoi reingestartet sind, kommt die heutige Verabschiedung von Dr. Alexander Stevens, unserem Piraten.
Liebe Schacki, ich wünsche dir immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Harr, oder? Hey, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.
Bayern 3, True Crime. Unter Verdacht.
Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.